Wolfgang meinte gerade, dass mit dem Herbst, das sähe noch nicht so aus. Ich glaube, du brauchst nur einen Tag lang warten, morgen sieht es anders aus. Also zumindest mein Wetterbericht sagt das so ganz eindeutig, ab morgen kommt einer der ehemaligen Tropenstürme, Hurricanes oder sowas hier vorbei und dann sieht das sehr schnell nach Herbst aus. Also keine Sorge, er kommt. Evangelium verändert. Und als veränderter Leben. Das ist das Thema, das große Thema unserer Reihe durch den Epheserbrief und heute, als veränderter Leben. Ihr kennt die 10 Gebote. Kennt ihr die alle auswendig, eins der Reihe nach? Der eine oder andere nickt dann na, so halbwegs. Gibt es denn bei den 10 Geboten irgendwelche, die mehr wichtiger sind als andere oder weniger wichtig als andere? Gibt es wichtige Gebote? Welche sind denn die wichtigsten? Oder welches ist das? Frage an euch. Weiß jemand, welches das wichtigste Gebot von den 10 Geboten ist? Da meldet sich jemand zaghaft. Sag mal. Ja gut, das war jetzt ein unfairer Vorteil. Wir hatten uns mal kurz über den Inhalt hier unterhalten und da ging es mal darum. In Matthäus 22, da ist eine Geschichte, da kommt ein Mensch auf Jesus zu und sagt ihm, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Ich meine, das war damals eine Fangfrage. Es gab nichts weniger Wichtiges, als es war alles sehr, sehr wichtig. Aber Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Peng, das sagt Jesus. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und eigentlich könnten wir hier jetzt einen Punkt machen, können nach Hause gehen und über das nachdenken und das in unserem Leben verwirklichen. Wir brauchen keine weitere Predigt mehr. Wir brauchen uns nicht weiter darüber nachdenken hier. Es kommt, Jesus Christus kommt und sagt, das Wichtigste auf dieser Welt, das Wichtigste in unserem Leben ist, Gott lieben von ganzem Herzen, Verstand und Kraft und alles und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Und jetzt kommt der Epheserbrief ins Spiel. Ich habe ihn euch mal mitgebracht. Hier ist der gesamte Epheserbrief. Jetzt keine Sorge, es muss keiner vorlesen. Und im Epheserbrief geht es genau um diese zwei Dinge. Was bedeutet es, Jesus Christus zu lieben? Was bedeutet es, dass er unser Gott ist, unser Herr ist? Und die zweite Sache, wie liebe ich meine Mitmenschen richtig? Steht alles im Epheserbrief drin. Jetzt könnten wir statt diesen zwei Geboten, können wir ein bisschen weitergehen und den ganzen Epheserbrief einmal vorlesen. Die letzten Sonntage haben wir ja schon ein paar Sachen mitbekommen. Ich lese auch nicht alles vor, wirklich nicht. Ein paar Sachen, gerade zu der ersten Frage, wenn wir sagen, Evangelium verändert, was bedeutet es als veränderter Mensch zu leben, möchte ich so ein paar Verse aus dem Epheserbrief euch nochmal vorstellen. Die kommen jetzt gleich an der Wand und ich lese die vor. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr immer besser lernt, mit euren Sorgen und Unzulänglichkeiten klarzukommen, wie ihr eure Finanzen gewinnbringend anlegt und wie ihr euch möglichst... Entschuldigung, und das war die moderne evangelische Fassung... Die echte Fassung sieht anders aus. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn, Jesus Christus, immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie ich das in der Vorbereitung hierzu immer wieder las, es gab jedes Mal so einen kleinen Schauer. Das ist Jesus Christus, das ist unser. Ist euch bewusst, dass auf dem Stuhl neben euch, wir haben gerade gelesen, hier steht's, er lebt in der Gemeinde. Dieser Gott, dieser Christus, dem alles, restlos alles, auch ein Donald Trump, auch ein Kim Jong und wie sie nicht alle heißen, unterworfen ist, auch ich selber, der sitzt neben dir auf dem Stuhl, vielleicht auf dem leeren Stuhl, vielleicht in deinem Nachbarn, deiner Nachbarin drinne. Habt ihr einen Hunger nach diesem Gott? Spürt ihr was davon, dass wir diesen Jesus Christus brauchen? Dass wir ihn kennen? Paulus betet darum, Gott selber betet darum, dass wir diesen Geist haben, der dafür sorgt, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Gott reißt hier so einen Vorhang auf und ein Stück Ewigkeit kommt in unsere Welt rein. Ein Stück Ewigkeit scheint in die Zeit rein. Und dafür sind wir hier. Wir sind hier in der Gemeinde, weil wir diesen Gott lieben und weil Gott uns hier ein Stück seiner Ewigkeit zeigt. Gemeinde heißt nicht, wir haben uns alle lieb und wir machen viele nette Sachen. Natürlich machen wir das. Alle lieb haben wir jetzt nicht so ganz, ja, aber wir sind ja Menschen, sind wir ehrlich. Aber Gott macht hier die Ewigkeit auf. Und das ist der Anspruch, den wir an ihn haben dürfen, den wir an unsere Gemeinde haben dürfen. Gott bete darum, dass wir Jesus besser kennenlernen, dass wir unsere Hoffnung und unsere Zukunft in ihm immer besser kennenlernen. Haben wir das verlernt, darauf zu gucken, vor lauter, wie geht's mir dabei, wie fühle ich mich, Herr, zu dir kann ich kommen, natürlich kann ich zu Gott kommen, natürlich kann ich zu Jesus kommen und ich fühle mich wohl dabei. Natürlich tut es gut, in Gottes Gegenwart zu kommen. Natürlich, so viele Anbetungslieder. Es stimmt, es ist schön, aber das ist nicht der Kern. Das ist ein bisschen außerhalb des Kerns. Es gehört dazu, natürlich. Wir haben gerade eben gesungen, Jesus höchster Name. Das ist das Evangelium, das ist das, was uns verändern will. Ich habe hier den Epheserbrief nochmal hier und ich habe aus diesem Brief jetzt mal alles rausgenommen, was nicht Jesus Christus direkt selber persönlich zum Thema hat. Jesus Christus und seine Verherrlichung. Alles, was das nicht direkt zum Thema hat, ist jetzt rausgenommen worden. Ist schon spannend, gell? Ihr kennt den Epheserbrief, bestimmt ein paar Sachen davon. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und so, da kommen wir nachher noch kurz zu. Das ist alles das Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Das ist spannend. Lest euch den nochmal genau durch dahingehend. Die 10 Gebote, gerade eben angesprochen, und auch was wir hier im Neuen Testament vieles lesen, oft wird das gesagt, ja, das ist so für uns eine Hilfe zum richtigen Leben. Und wenn du das alles befolgst, dann geht es dir auch besser, dann lebst du anständig und gut, dann führst du eine gute Ehe, dann kannst du deine Kinder gut erziehen, dann bist du auf der Arbeit ein anständiger Mensch. Natürlich, es stimmt alles, ja. Aber das ist so, wie wenn einer ein Schwein geschlachtet hat und sich hinterher mit der Wurstbrühe zufrieden gibt. Ich meine, muss ja nicht, ist ja nett und lecker manchmal, aber muss ja nicht sein. Das Eigentliche fehlt. Okay, ich persönlich, ich laufe manchmal Gefahr, mich in solchen ideellen Sachen, in diesen philosophischen, in diesem, nicht so ganz Greifbare, aber das Herz so Packende und Erwärmende, mich da drin etwas zu verlieren. Und gerade für solche Leute wie mich, wird Gott ganz konkret. Und er holt mich dabei ganz recht, ganz unromantisch auf den Boden der Tatsachen zurück. Epheser 5 beschäftigt sich ganz intensiv damit, wie sich Jesus Christus besser kennenlernen und lieben lernen in unserem Alltag widerspiegelt. Wir haben gelesen, die ganze Fülle Gottes, die ganze Fülle Christi wohnt in der Gemeinde und will in uns und hört sich toll an, fühlt sich aber selten so an. Die ganze Fülle Gottes ist selten Realität in meinem Leben. Und wenn jetzt Gott mit dem Anspruch an uns rantritt und sagt, das bin ich bin Gott, ich mache die Ewigkeit auf für dich, und er uns jetzt ein Stück den Spiegel vorhält und uns sagt, weißt du, die ganze Fülle Gottes in dir, klar, in der Gemeinde, klar, sie ist da, aber hier zeige ich dir, dass es viele Möglichkeiten gibt, das nicht zu erleben, das nicht Wirklichkeit werden zu lassen. Und dieser Spiegel ist manchmal ganz schön heftig. Und alles, was wir jetzt hier lesen, ist die zwangsläufige Folge von dem, was wir gerade eben noch hatten an diesen überwältigenden Versen. Jesus Christus über alles. Er ist wirklich Gott, er hat einen Anspruch an mich. Wenn wir jetzt gleich Sachen lesen, die uns nicht passen, dann müssen wir uns fragen, ob wir wirklich Maßstab sind für das, was in der Ewigkeit festgelegt wird. Ob ich mit meinem Empfinden, mit meinem persönlichen, gesellschaftlichen, mit meinem Zeitgeist, den jeder mehr oder weniger in sich hat, ob das wirklich Maßstab ist für das, was in der Bibel steht. Oder ob die Bibel nicht doch mein Maßstab ist. Das habe ich jetzt nicht bei mir auf dem Zettel, deswegen muss ich mal ein bisschen so rum hier drehen, damit ich selber vorlesen kann. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Gott geht nie hin und sagt, du sollst, sondern er hat uns erst gerade eben gezeigt, wer er ist, wie überwältigend er ist. Und jetzt sagt er, ihr seid dieses Gottes Kinder. Nehmt euch ihn zum, also ein geringeres Vorbild, da macht er es nicht. Er sagt nicht, schaut euch diesen oder jenen Glaubenshelden an, wie die das gemacht haben. Nein, nehmt euch Gott zum Vorbild. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Gott sieht direkt einen ganz engen Zusammenhang zwischen Liebe und Opfer. Das bedeutet, Liebe schaut weg von mir. Liebe schaut auf meinen Mitmenschen. Liebe schaut auf meinen Partner, Liebe schaut auf meine Kinder, auf meine Kollegen, Liebe guckt weg von mir. Und es gehört scheinbar, so wie Gott das direkt macht, ein direkter Zusammenhang zum Opfer da. Wir gehen weiter. Jetzt wird er handgreiflich. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier. Sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen? Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze bei euch etwas zu suchen. Wir hören ja gerne Predigten, bei denen es heißt, wir sind alle nicht so gut, nicht so perfekt, es ist auch in Ordnung. Wirklich, ich nehme da gar nichts weg von. Aber Gott fordert uns raus. Gott zeigt hier, das ist die Fülle, das ist mein Anspruch, der bin ich und ich will in eurer Mitte leben und wohnen. Und jetzt, das ist euer Part. Ihr sollt Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzem Willen und ganzer Kraft. Das ist anstrengend. Das kostet Kraft. Aber hier zeigt Gott uns, das geht nicht. Habgier. Was ist Habgier? Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ist er nicht hart? Ist das nicht zu hart für uns? Wir wollen als veränderte leben. Evangelium soll uns verändern. Und jetzt kommt Gott mit solchen Sachen. Kann er das nicht ein bisschen fröhlicher, nicht ein bisschen wärmer machen, nicht ein bisschen uns etwas lieber anpacken? Komm, wir können das alle, wir sind doch alle nicht perfekt. Nee, natürlich sind wir es nicht, wir sind ja Menschen. Und das weiß Gott auch. Aber er zeigt uns hier seinen Anspruch. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Wer von euch fühlte sich als Nichtchrist wirklich, dass er zur Finsternis, zum Bösen gehörte? Eigentlich fühlt sich keiner so. Aber bin ich Maßstab für Gottes Ideen, für Gottes Dinge, die er mir sagt? Oder ist er mein Maßstab? Doch jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Jetzt wird er hier wieder genial. Gott zeigt immer wieder auf eine unheimlich liebevolle Art, um was es eigentlich geht, was er mit uns möchte. Und jetzt sagt er, ihr seid Licht, weil ihr als Christen, weil ihr Kinder dieses Gottes seid. Wir haben vorhin die Verse gelesen von Jesus Christus, wer er ist, welche überwältigende Größe und was in unserem Leben zählt, ihn besser kennenzulernen. Und jetzt sagt er, hört mal, als Christ, wenn du zu mir gehörst, bist du Licht. Du kannst dich gar nicht gegen wehren. Du bist Licht, du bist hell. Verhaltet euch doch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Deshalb überlegt bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Zu den ganzen Versen, die jetzt gerade eben hier, diese so und ihr dürft es, das ist, zu jedem der Verse können wir uns gerne und schnell ein schlechtes Gewissen machen. Au, eigentlich mache ich es verkehrt, eigentlich sollte ich nicht. Und ich könnte euch ja mal richtig draufhauen und mal zeigen hier, wie wir alle verkehrt leben und wie schlimm das alles ist und wie böse das ist und dass Gott da keinen Gefallen dran hat und dass ich mir das selber am meisten predige. Aber es geht nicht um ein schlechtes Gewissen machen, überhaupt nicht. Das macht Gott ganz und gar nicht. Er sagt nur, pass mal auf, so, das sind meine Spielregeln, mach doch einfach, mach, bitte, mach, tu. Manchmal sagt er nicht nur bitte, sondern tu es. Es geht nicht hier um Suggestivfragen. Oh, wie könntet ihr eure Zeit besser nutzen? Und die theologisch richtigen Antworten, die dann kommen würden, wenn ich jetzt hier fragen würde, ja, wir sollten mehr evangelisieren, das sind genau die theologisch richtigen Antworten, die aber so diffus sind, die nichts Handfestes dabei haben und die uns trotzdem nur so runterziehen, weil sie uns ein schlechtes Gewissen machen. Aber so was Diffuses, was nichts Greifbares. Und Gott stellt solche suggestiven Fragen nicht. Und wenn Gott das nicht nötig hat, dann lassen wir am besten auch die Finger von. Es gibt aber konkrete Vorschläge dazu. Jetzt zum Beispiel zu der Zeit. Wie können wir am besten Gebrauch von unserer Zeit machen? Erstmal theoretisch. Einfach an das halten, was in den Versen vorne dran steht. Da haben wir ein paar Sachen gelesen. Diese ganze sexuelle Unmoral. Wenn wir da die Finger von lassen, haben wir schon einen Teil unserer Zeit sehr gut ausgekauft. Oder besser, als wenn wir uns mit beschäftigen. Wir können zum Beispiel, alle, die noch kleinere Kinder haben, bei größeren Kindern geht das vermutlich auch noch, aber wahrscheinlich nicht mehr so gut. Wir können unseren Kindern beibringen, dass es im Leben nicht darum geht, möglichst erfolgreich zu sein. Karriere machen, verdienen, viel Ansehen haben, toll aussehen. Natürlich sind das schöne Sachen, das wünschen wir unseren Kindern. Aber darum geht es nicht. Das können wir unseren Kindern beibringen, das können wir versuchen, ihnen vorzuleben. Weil nur reden, klar, weiß jeder, das bringt es nicht. Unsere Kinder sind das Kapital Gottes. Wie gehen wir mit diesen Kindern um? Was bringen wir denen bei? Bringt ihnen bei, dass es nicht darum geht, Gewinnmaximierung, Karriere machen, sondern zeigt ihnen, dass wir uns als Christen nicht selber gehören. Wenn ihr keine Kinder habt oder alleinstehend seid, es gibt genügend Möglichkeiten, das anderen vorzuleben, zu zeigen. Unsere Zeit, unsere Kraft gehört nicht uns. Gott ist die Zeit und die Kraft unserer Kinder, der jungen Menschen, wichtig. Die ist ihm kostbar. Der kann die brauchen. Der kann die hervorragend einsetzen. Freiwilliges soziales Jahr, Jahr für Gott, wie man immer das nennen mag. Da gibt es viele Dinge, wo wir unsere Kinder in die Richtung bringen können. Das Studium, das kommt alles noch rechtzeitig. Die Ausbildung kommt auch noch rechtzeitig. Es geht um Wichtigeres. Das größte Gebot, was Jesus sagte, war, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite, dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott setzt voraus, dass jeder Mensch sich selbst liebt. Das steht völlig außer Frage. Es gibt sehr seltene psychische Erkrankungen, wo man sich wirklich selber hasst, aber die sind ausgesprochen selten. Gott setzt voraus, dass jeder Mensch sich selbst liebt. Wir sagen oft, ja, man muss sich erst selber lieben, damit man auch andere lieben kann. Ja, es stimmt, aber wenn wir mal schauen, wie wir uns selber lieben, und wenn wir genau mit diesem Anspruch an unsere Mitmenschen drangehen, dann regelt sich sehr vieles von alleine. Wer von euch hat das letzte Mal, wie er nicht ganz ehrlich war, es wirklich aus boshaften Motiven gemacht? Keiner meldet sich, glaube ich gerne. Geht mir auch so. Wer von euch hat, als er das letzte Mal aus Versehen jemanden verletzt hat mit Worten, mit Gesten, mit Blicken, was auch immer, es gemacht, weil er es wirklich wollte, dem anderen eine reinwürgen wollte? Meldet sich keiner, gell? Verstehe ich. Geht mir genauso. Habe ich auch nicht aus Boshaftigkeit gemacht. Merkt ihr was? Wir wissen, dass unsere Motive eigentlich in Ordnung sind. Mit allem, was ich tue und was ich sage, gehe ich davon aus, ich mache es aus lauteren Motiven heraus. Ich möchte doch niemanden mit dem, was ich hier vorne stehe und sage, jemanden verletzen, auf die Füße treten oder irgendwas. Und wenn, dann tut es mir leid. Und ich gehe davon aus, dass es jedem von euch genauso geht. Ich unterstelle mir gute Motive. Und jetzt schaut euch mal um. Wen von euren Nachbarn hier in der Gemeinde oder wie auch immer, wisst ihr genau, wenn der oder die dies und jenes machen, da sind bestimmt keine lauteren Motive dahinter. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unterstell einfach mal deinem Gegenüber, dass, warum er was auch immer es macht, erstmal macht aus, weil er meint es zu müssen, nicht weil er dir gerne eine reinwürgen will. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sorge für mich. Wenn ich merke, mir hat mir irgendwo wehgetan, dann versorge ich diese Wunde. Wenn ich bei meinem Gegenüber was sehe, was nicht in Ordnung ist, wo er oder sie verkehrt sich wohin läuft, wo ich weiß, es kann in eine schlechte Richtung gehen, dann versuche ich doch da was gegen zu machen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das nächste Mal, wenn wir mit irgendeiner Kritik ganz schnell dran sind, überlegen wir uns vorher, weil kenne ich die Motive des anderen oder unterstelle ich mir irgendwas? In einem Wort, in einem Satz, ordnet euch einander unter. Das ist die große Überschrift, die Gott dem Kapitel soziale Beziehungen gibt. Jetzt kommt, was in unserem Heft angekündigt ist, Epheser 5, Vers 21 bis 27. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und so weiter. Ich sage da nicht allzu viel zu oder nur sehr wenig. Wir kennen den Anspruch Gottes, den er an uns hat. Wir haben gesehen, Gott macht die Ewigkeit ein kleines bisschen auf und zeigt uns, wer er ist und dass wir zu diesem heiligen Gott dazugehören. Er sagt, ihr seid Licht. Und er sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jetzt leben wir alle in sozialen Beziehungen. Es werden drei soziale Bereiche gezeigt, einmal in der partnerschaftlichen Beziehung, dann Eltern-Kinder und Arbeitsbeziehungen. In mindestens einer der Beziehungen steckt jeder von uns. Und in jeder dieser Beziehungen gilt genau das. Ordnet euch einander unter. Klar, es gibt Leute unter uns, die sind Alphatiere, manche mehr, manche weniger, manche überhaupt nicht. Denen fällt es manchmal, denen fällt es oft nach außen hin leichter, sich unterzuordnen. Aber wenn wir uns jetzt umschauen, unsere Partner anschauen, unsere Kinder anschauen, unsere Kollegen anschauen und dann schauen, wie liebe ich mich, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinem Partner um. Und wir haben ganz viele dieser Sorgen, dieser Probleme gelöst. Ich brauche gar nicht großartig mehr viel dazu sagen. Ich lese es euch nur vor. Weil viele Worte darüber zu machen, ist recht schwierig. Manchmal komme ich mir dann vor wie der Blinde, der von den Farben spricht. Aber ich lese es euch vor und ihr hört zu. Und geht den Tag durch mit Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Warum? Weil ich zu diesem Gott gehöre. Warum sind Gott solch diese Beziehungen so wichtig? Warum legt er so einen Wert drauf, gerade auf die Ehebeziehung? Dass da kein Schindluder mitgetrieben wird, dass sie nicht kaputt gehen soll, dass die heilig bleibt vor Gott. Gott ist die Ehe so heilig, so wichtig, weil diese enge Beziehung widerspiegelt, wie er ist, wie er mit uns umgeht, wie Gott und die Gemeinde ist. Das ist Gott so heilig. Und da müssen wir als Eltern, unseren Kindern, als Jugendarbeiter, den Kindern beibringen, Beziehungen, eine Freundschaft hier, eine Freundschaft da, wechselnde Partner, mal ausprobieren, das geht nicht, das ist nicht, weil wir zu diesem Gott gehören, weil wir Licht sind. Nicht, das darf man nicht, das soll man nicht, Gott will das nicht, sondern wir gehören zu diesem Licht, wir sind dieses Licht. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männer unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je seinen eigenen Körper gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes, wir sind Glieder seines Leibes und von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden eins sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehre. Es gibt Partnerschaften, da ist ein Partner nicht in Ordnung. Jegliche Art von Gewalttätigkeit fällt hier nicht runter. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jede Art von Ausbeutung, von Entzug, von was auch immer gehört hier nicht dazu. Brauchst du Fürsorge? Kann ich dich in irgendeiner Weise unterstützen, dir etwas abnehmen, was dich daran hindert, für Gott und seinen Auftrag an dich da zu sein? Brauchst du Förderung? Was kann ich tun, dass du dich nach Gottes Willen entwickeln kannst? Welches Talent, das du als Gabe des Heiligen Geistes bekommen hast, sollst du ausbauen? Wie kann ich dich dazu motivieren, dich anspornen, dir Möglichkeiten aufzeigen? Wie kann ich dein geistliches Leben unterstützen? Wie kann ich dir Raum schaffen, um besser mit Jesus Christus in Kontakt zu kommen? Brauchst du einfach mal Stille, eine tägliche Joggingzeit mit Jesus, geistliche Bücher, Gespräche mit Freunden, einen Hauskreis? So müssen wir uns gegenseitig fragen. Und dann fällt dieses Unterordnen gegenseitig, ordnet euch einander unter, nicht sehr schwer. Amen. Ich bete noch, wir können aber sitzen bleiben. Jesus Christus, du kommst in unsere Zeit und du reißt den Vorhang auf und wirfst den Scheinwerfer hier drauf oder zeigst uns, wie du denkst, wie du bist. Und es ist groß, es ist großartig, es ist überwältigend. Danke, dass du so ein Gott bist, dass du keiner bist, der sagt, ich will, dass du und du musst und du sollst, sondern dass du uns an deine Seite gestellt hast und so hochgehoben hast. Du bist zum Ehrenplatz Gottes, zur Rechten Gottes. Und du hast gesagt, da wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Und ich danke dir, dass du uns damit Motivation gegeben hast, als deine Kinder, als dein Licht hier in dieser Welt zu scheinen. In allen unseren Bindungen, in unseren sozialen Beziehungen, die wir haben. Zu Hause, als Partner, in der Familie, unter Freunden, bei der Arbeit. Du hast uns als Licht in die Welt gestellt und du hast gerade gesagt, ihr seid Licht. Danke, dass wir das mitnehmen dürfen. Amen.